Bibelheise.
Wenn man sagt, halt, das darf ich nicht tun, wird man ausgelacht. Es scheint so, dass man alle zwingen will, an einer allgemeinen Unmoral teilzunehmen.
Liebe Transmundialhörer, hier ist wieder die Bibelreise mit einem weiteren Erlebnis für uns. In der Reihe der Paulusbriefe geht es um seinen ersten Brief an die Thessalonicher. Heute die Kapitel 3 und 4. Professor Louis Sayon hält ein sehr ernstes Thema bereit. Sicherer Sex für eine sichere Zukunft. Die sexuelle Freiheit der 60er und 70er Jahre hat das Gesellschaftsleben nur gestört. Schluss mit Unmoral und anderen Dingen, die wider die menschliche Natur laufen. Man sollte Reinheit, Heiligkeit und Frömmigkeit wiederherstellen. Einverstanden?
Hier ist die Bibelreise auf einem weiteren Abschnitt über den ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher. Heute geht es um den Schluss von Kapitel 2 bis hin zu Kapitel 4. Und nun Achtung, liebe Hörer, unser Thema lautet sicherer Sex für eine sichere Zukunft. Was Paulus hier den Thessalonichern zu sagen hat, ist sehr praktisch, sachlich und eindeutig dargestellt. Zunächst sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 18, dass er die Thessalonicher gerne besuchen würde. Wir wollten euch gerne besuchen. Ich selbst, Paulus, hatte es vor, nicht nur einmal, sondern zweimal, aber der Satan hat uns daran gehindert. Paulus bezieht sich hier auf einen geistlichen Kampf, der ihn an dem Besuch gehindert hat. Dann nennt er die Thessalonicher unsere Hoffnung, Freude und Krone und sagt, dass er sich ihretwegen gegenüber dem Herrn Jesus bei seinem Kommen rühmen würde. Dann fährt er fort und bekundet besonders in Kapitel 3 seine liebevollen Empfindungen gegenüber den Thessalonichern. In Vers 2 und 3 berichtet er über seinen einsamen Aufenthalt in Athen. So haben wir Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter am Evangelium Christi, gesandt, um euch zu stärken und im Glauben zu ermuntern, damit niemand durch diese Nöte erschüttert würde. Weiter sagt er, dass die Nachrichten, die Timotheus über sie gebracht hat, überaus ermutigend gewesen sind. So sagt er in Vers 6, Timotheus ist gerade von euch aus hier eingetroffen und brachte gute Nachrichten über euren Glauben und euer Lieben. Und noch einmal feiert Paulus fröhlich alles, was die Gemeinde in Thessalonich an Guten zu bieten hatte. Er sagt, möge Gott selbst, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, uns den Weg zu euch hin bereiten, womit er seinen Wunsch äußert, sie zu besuchen. Möge Gott die Liebe wachsen und überlaufen lassen, die ihr gegenseitig und gegenüber allen habt, so wie auch wir euch lieben. Damit schließt er diesen Teil des Briefes ab und kommt dann ab Kapitel 4 auf Fragen der Lehre zu sprechen und Anweisungen zu geben. So sagt er dann gleich zu Anfang: Im Übrigen, Brüder, haben wir euch ja schon darüber angewiesen, wie wir leben sollen, um Gott zu gefallen, und ihr handelt ja auch dementsprechend. Nun bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, dass ihr immer weiter wachsen mögt, denn ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in der Vollmacht des Herrn Jesus mitgeteilt haben. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. Meidet die Unzucht. Bei den praktischen Anweisungen für ein gottgefälliges Leben geht es Paulus jetzt um sicheren Sex, ein sicheres Geschlechtsleben. Sicherer Sex bedeutet, damit gemäß dem Willen und den Anweisungen Gottes umzugehen und jegliche sexuelle Unzucht zu meiden. Das griechische Wort porneia ist sehr umfassend. Es bezieht sich auf verschiedene sexuelle Verhalten, die nicht dem entsprechen, was Gott für ein intimes Verhältnis wünscht und das sich grundsätzlich auf einen Mann und eine Frau innerhalb der Ehe beschränkt. Und warum gibt Paulus hier diese Anweisungen? Weil in dem antiken griechisch-heidnischen Umfeld die sexuelle Zügellosigkeit üblich war. Und aus solch einem Umfeld stammten die Thessalonicher ja. Darum sagt Paulus, jeder soll seinen eigenen Leib auf eine heilige und ehrbare Weise beherrschen. Im Griechischen steht hier Gefäß, was sich höchstwahrscheinlich auf den Leib bezieht, obwohl manche meinen, dass damit die Beziehung zur Ehefrau gemeint sei. Nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen, von zügellosen Begierden beherrscht sein. Es ist doch so, dass Leute, welche nicht die gesunden Grenzen für die Sexualität kennen, wie sie uns das Evangelium angibt, ein völlig unsicheres Geschlechtsleben führen, sowohl körperlich gegenüber Krankheiten und anderen ernsten Nöten, wie auch geistlich. Gottes klare Anweisung ist, dass wir uns danach richten, was Paulus empfiehlt: ein sicheres Geschlechtsleben führen und nicht zuzulassen, dass Leidenschaften und starke Begierden uns beherrschen, sodass wir uns der Sexualität ausliefern und uns das später teuer zu stehen kommt. Und Paulus fährt fort mit diesem Thema: Niemand schädige oder übervorteile seinen Bruder. Der Herr wird alle diese Taten strafen, wie wir es euch schon gesagt und versichert haben. Das heißt, niemand darf seinen Nächsten auf sexuellem Gebiet ausnutzen. Viele Leute missverstehen, was die Schrift uns lehrt, und sehen in den anderen nichts als Gegenstände ihrer Lust und Begierde. Dabei sagt Paulus hier: Pass auf, tu das nicht. Nütze niemanden aus. Schädige und betrüge niemanden. Weckt nicht unverantwortlich falsche Leidenschaften. Denn Gott ist über alles dieses Richter. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung berufen. Und bedenke, dass jemand, der diese Dinge missachtet, nicht den Menschen, sondern Gott missachtet, der ihm doch seinen Heiligen Geist gibt. Es geht nicht an, dass wir die heidnischen Lehren und das unzüchtige Leben jener übernehmen, die Gott nicht kennen. Geschlechtlichkeit darf der Schrift nach nur auf sichere Weise praktiziert werden, nämlich so, wie Gott uns anleitet. Weiter sagt der Apostel: Über die brüderliche Liebe brauchen wir euch nicht zu schreiben, denn Gott selbst hat euch ja schon gelehrt, euch gegenseitig zu lieben. Und ihr liebt ja auch die Brüder in ganz Mazedonien. Paulus ist weiter glücklich über das gute Verhalten der Thessalonicher, insbesondere wegen der brüderlichen Liebe, die sie an den Tag legen. Wir müssen aber realistisch bleiben. Es geht nicht nur um sicheren Sex, sondern auch um das, was uns in Zukunft erwartet. Sieh mal an, da bringt Paulus Anleitungen für den praktischen Alltag, aber erwähnt auch die Wiederkunft Christi mit Blick auf die Zukunft. Er schreibt: Brüder, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über jene, die schlafen, bildlich für die Verstorbenen, damit ihr nicht trauert wie jene, die keine Hoffnung haben. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann glauben wir auch, dass Gott durch und mit Jesus jene wiederbringen wird, die in ihm schlafen. Wir sagen euch durch das Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn bleiben, keinesfalls denen zuvorkommen werden, die schlafen. Denn auf den Befehl bei der Stimme des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes wird der Herr selber vom Himmel herabsteigen und die Toten in Christus werden als Erste auferstehen. Danach wir, die wir noch leben, werden mit ihnen in den Wolken entrückt, um den Herrn in der Luft zu begegnen. Und so bleiben wir dann für immer beim Herrn. Tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Die Thessalonicher waren besorgt, weil einige aus ihrer Mitte gestorben waren. Sie wussten, dass Christus wiederkommen würde, und dann fragten sie, was denn nun geschieht. Paulus redet von den Verstorbenen als von denen, die schlafen, was selbstverständlich nicht wörtlich zu verstehen ist. Dann sagt er weiter: Macht euch keine Sorgen, denn Gott hält alles in Händen. Auf jeden Fall kommt der Zeitpunkt, an dem alle Verstorbenen auferstehen werden. Bei der Wiederkunft Christi findet dann die leibhaftige Auferstehung statt. Das ist dann der Abschluss der Menschheitsgeschichte zusammen mit der Entrückung der Gemeinde. Liebe Hörer, wenn es soweit ist, dass die Uhr Gottes das bestimmt, findet die Entrückung der Gemeinde statt. Diejenigen, die dann noch leben, werden von selbst in die Gegenwart Gottes gelangen und zusammen mit den nun Auferstandenen dem Herrn in der Luft zu begegnen, wie es hier heißt. Vers 17 sagt dann zum Schluss, dass wir dann für immer beim Herrn bleiben werden. Ja, liebe Hörer, das hilft uns auch auf den starken Nachdruck zu achten, den Paulus auf die Liebe unter den Thessalonichern legt, und ebenso auf die Notwendigkeit eines Lebens in Reinheit, auch auf sexuellem Gebiet. Denn viele Leute leben doch dahin, als ob dieses Leben nie enden würde. Tatsache ist aber, dass die Geschichte vorwärts geht und dass Gott einen Zeitpunkt für den Schlusspunkt bestimmt hat. Wir müssen auf unser Leben Acht geben und es in aller Aufrichtigkeit so führen, wie es Gott gefällt. Wenn wir also überlegen, wie es nun weitergehen soll, lasst uns ein ethisches und rechtes Leben mit Gott einplanen, mit sicherem Sex und nicht in der Lebensweise derer, die Gott nicht kennen. Und übrigens, sicherer Sex und ein angemessenes Leben, damit bereiten wir uns auf die Ewigkeit vor, auf das Leben, das wir in Zukunft bei Gott haben werden.
Jetzt bin ich dran. Nun auf zu den Fragen an Professor Louis Sayon. Nach seiner Auslegung der Kapitel 3 und 4 des 1. Thessalonicher Briefes, damit wir den Text besser verstehen. Paulus scheint hier dem Satan große Macht beizumessen. In Kapitel 2, Vers 18 sagt er, Satan hat uns gehindert. Auch in Kapitel 3, Vers 5 erwähnt er den Versucher.
Tatsächlich, er erwähnt Satan und den Versucher. Paulus ist um die Möglichkeit besorgt, dass der Versucher die Gemeinde der Thessalonicher ihrer Nöte wegen entmutigt und möchte sie besuchen. Dann sagt er aber etwas Überraschendes, nämlich, dass Satan ihn gehindert habe, die Thessalonicher zu besuchen. Das zeigt ganz klar, dass der Begriff des Satans, des Teufels, in der Bibel nicht einfach psychologisch gemeint ist. Es hängt nicht einfach von irgendeinem Glauben ab. Paulus sagt ganz sachlich, ich habe wegen einer Störung durch den Satan nicht dorthin gehen können. Das zeigt, dass erstens der Satan ein geistliches Wesen ist, zweitens, dass er über große Macht verfügt, sodass er sogar das Werk Gottes behindern kann. Dennoch wissen wir aber, dass die Macht Gottes, die Macht Christi, die Macht Satans weit übertrifft und dass wir uns nicht von irgendeiner Mystifizierung blenden lassen und alles, was auf uns zukommt, gleich einem satanischen Eingriff zuschreiben sollen. Wir sollten uns aber auch einen ganz klaren Blick dafür bewahren, dass tatsächlich ein wahrer geistlicher Kampf zwischen den bösen Mächten und der Gemeinde Christi stattfindet.
Und nun, Hurerei oder Unzucht? Empfiehlt Paulus hier sexuelle Enthaltsamkeit als Lebensstil? Wie soll man diesen Text verstehen?
Also in älteren Bibelübersetzungen heißt es bei diesem Text immer, ihr sollt euch der Hurerei enthalten. Das griechische Originalwort aber porneia hat einen viel umfassenderen Sinn. Porneia bedeutet eigentlich Unzucht, also sexuelle Unmoral. Genau genommen bedeutet Hurerei eigentlich nur bezahlten Sex. Unzucht aber umfasst jede Art von hetero- oder homosexuellen Vergehen, jedes Fehlverhalten, Kindsmissbrauch, Ehebruch, Prostitution und dergleichen, also viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Selbstverständlich meint Paulus, dass wir lernen sollen, uns zu beherrschen. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft sehr schwierig. Es scheint, dass niemand mehr in der Lage ist, Nein zu seinen Begierden zu sagen. Anscheinend hat man noch nicht einmal mehr das Recht, sich zu beherrschen. Sagt jemand, nein, das darf ich nicht, wird er ausgelacht. Es scheint, als ob alle Welt in eine Art allgemeiner Unzucht drängen will. Und Paulus sagt nun, dass wir da nicht mitmachen sollen. Also ist sexuelle Enthaltsamkeit, insofern sie bedeutet, nichts zu tun, was Gott missfällt, ebenso ein christlicher Lebensstil, den es zu beachten gilt. Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie gemeinsam in der Ehe ihr Geschlechtsleben in der Weise genießen können, wie es der Schöpfer vorgesehen hat.
Weiter möchten wir hier nun Vers 4 etwas besser verstehen. Die Übersetzungen scheinen sich hier nicht recht einig zu sein. Hier ist die Rede davon, dass man ein Gefäß besitzt, während andere vom Leib reden. Wie kann man das am besten verstehen?
Also die Übersetzungen sind tatsächlich unterschiedlich und für viele verwirrend. Wörtlich heißt es im griechischen Text, dass jeder sein eigenes Gefäß besitzen soll. Es ist aber klar, dass hier nicht wörtlich von einem Gefäß die Rede ist. Der Umstand, dass man zu Hause irgendein Gefäß stehen hat, bedeutet gar nichts. Also ist das Wort bildlich zu verstehen. Was ist dieses Gefäß? Möglicherweise ist damit die Frau gemeint, die Petrus das schwächere Gefäß nennt. Das würde also hier bei Paulus heißen, dass jeder sich gegenüber seiner Frau heilig und ehrbar verhalten soll. Außerdem könnte das eigene Gefäß besitzen auch bedeuten, zu wissen, wie jemand seine zukünftige Frau finden kann. Es scheint aber doch wahrscheinlicher zu verstehen, dass der Besitz des eigenen Gefäßes mit dem eigenen Leib zu tun hat. Denn der Zusammenhang des Briefes weist darauf hin. Jeder soll wissen, wie er seinen eigenen Leib beherrscht. Schließlich geht es in Kapitel 4 darum, sich von Unzucht zu enthalten, und Vers 5 warnt davor, sich unbeherrschbaren Leidenschaften auszuliefern. So scheint es doch wahrscheinlicher, unter diesen Möglichkeiten den eigenen Leib zu beherrschen, wie es neuere Übersetzungen auch aussagen.
Und nun geht es um die Familie. Paulus gibt nun zu verstehen, dass es Grenzen für das intime Verhältnis gibt. Wäre so etwas in einer Gesellschaft wie unserer sinnvoll?
Nun ja, seit einiger Zeit scheint man in unserer Gesellschaft zu meinen, dass man alles tun soll, worauf man Lust hat, gerade wie ungezogene Kinder. Ich will oder ich heule. Man meint, dass es schlimm, schrecklich und unersetzlich sei, nicht seiner Lust nachzugeben, aber das stimmt nicht. Tatsache ist, dass eine grenzenlose Hingabe an die Lust zur Gewöhnung führt und es dann irgendwann nicht mehr befriedigend ist. Dann verfällt man dem Zwang, immer mehr und Kräftigeres haben zu wollen. Am Ende hat man dann das, was man heute öfters beobachten kann, nämlich, dass man alles Mögliche isst, sich dabei über das Essen beklagt, immer mehr zunimmt und dabei mehr und mehr unzufrieden ist. Das geschieht in allen Bereichen des Lebens, auch im Geschlechtlichen. Es gibt also Grenzen für das Intimverhältnis. Es stimmt nicht, dass man einfach allen Gefühlen und Fantasien freien Lauf lassen und meinen kann, das sei alles normal. Paulus sagt, dass wir uns nicht schrankenlosen Leidenschaften und Begierden ausliefern sollen, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Unsere heutige Gesellschaft ist erschrocken über all das Seltsame, das sich auf sexuellem Gebiet abspielt und das es bis vor einiger Zeit gar nicht gab. Diese biblischen Anleitungen sollte man einsichtig befolgen.
Und nun zum Ende unserer Betrachtung. Aus 1. Thessalonicher 4 geht hervor, dass die Leute dort sehr um das Leben nach dem Tod besorgt waren. Warum waren die Thessalonicher wohl so besorgt um das, was mit ihren verstorbenen Lieben geschah?
Das ist nicht schwer zu verstehen. Wir befinden uns hier um das Jahr 51 nach Christus. Es war noch gar nicht lange her, dass Christus auferstanden war und versprochen hatte, wiederzukehren. Und da fangen nun die ersten Christen an zu sterben. Jene erste Christengeneration rechnete damit, sehr bald zusammen mit der gesamten Gemeinde in den Himmel entrückt zu werden. Und nun stirbt einer und dann der andere. Da fragt man sich, wo denn diese Leute nun hingekommen sind. Das ist die gleiche Krise, wie auch in 1. Korinther 15 erscheint, allerdings zuerst in Thessalonich. So sagt dann Paulus, macht euch keine Sorgen, denn sie sind nicht endgültig gestorben. Sie schlafen und warten. Deshalb redet er bildlich von den Toten auf den Augenblick, an dem wir für immer bei dem Herrn sein werden.
Und nun zum Schluss noch diese Frage, die auch viele beschäftigt. Was ist eigentlich die Entrückung der Gemeinde? Wie und wann wird das geschehen? Kann ich hier darauf warten?
Das ist eine etwas umständliche Frage, denn viele Leute stellen sich die Entrückung nach dem vor, was sie in Filmen oder Videos gesehen haben, während wieder andere sich einiges mehr vorstellen, als der Text mitteilt. Die Entrückung ist der Augenblick, an dem die Lebenden gerufen werden, Gott zu begegnen und ihr Leib in einen Auferstehungsleib verwandelt wird. Anscheinend werden wir uns hier auf der Erde befinden und beim Aufruf Gottes mitten unter den Auferstandenen ihm entgegengebracht werden. Die Einzelheiten darüber, wie und wann das geschehen wird, haben wir nicht im Text. Wir müssen also die Entrückung so verstehen, wie wir sie hier unseren Hörern erklärt haben.
Und nun lasst uns über die Anwendung dieser Betrachtung nachdenken.
Auf der heutigen Bibelreise ging es um das Thema sicherer Sex für eine sichere Zukunft. Wir haben im 1. Thessalonicher Brief am Ende von Kapitel 2 und dann in den Kapiteln 3 und 4 die Anweisungen von Paulus an jene Gemeinde des 1. Jahrhunderts betrachtet. Liebe Hörer, was Paulus hier sagt, ist bis heute Weisheit für unseren Alltag. Es lohnt sich also, darauf zu achten. In dieser verworrenen Welt mit all ihren Irrwegen ist es nötig, sich von der Unzucht abzuwenden und in Reinheit die zukünftige Rettung abzuwarten.
Hier verabschiedet sich die Bibelreise. Wir treffen uns wieder an diesem gleichen Sender zu dieser Uhrzeit mit allerhand neuen Stoffen.